Wir hören zusammen die Lesung aus Johannes 7, die Verse 1 bis 24. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich bekannt sein. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf. Nicht offen, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten: Wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen: Er ist gut. Andere aber sprachen: Nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kennt dieser die Schrift, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob dieses die Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum sucht ihr, mich zu töten? Das Volk antwortete: Du bist von einem Dämon besessen. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Darum hat Mose euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet einen Menschen, auch am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, in der Lesung habt ihr es schon gemerkt, nach einigen Predigtreihen im Alten Testament kehren wir heute in das Neue Testament zurück. Bis Ostern wird sich bei uns alles ums Johannesevangelium drehen, wo wir den Bericht von Johannes lesen, dem Apostel, wie er Jesus persönlich begegnet ist und wie er ihn erfahren hat. Die ersten 6 Kapitel hatten wir schon Anfang letztes Jahr auf uns wirken lassen. Und wenn wir jetzt hier in Kapitel 7 einsteigen, dann treffen wir dort auf eine angespannte Situation. Das Volk ist sich uneins, es gibt Gemurmel. Die einen sagen, er ist gut, die anderen sprechen, nein, er verführt das Volk. Menschen wollen Jesus umbringen. Und auch seine Brüder sind ziemlich irritiert, wenn wir uns den Anfang hier anschauen. Diese angespannte Situation, die hat sich in den letzten Kapiteln aufgebaut. In den ersten 6 Kapiteln, da hat Jesus weite Teile von Israel und Samarien durchzogen und dabei große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und seine Brüder, haben wohl das Potenzial von Jesus erkannt. Jesus hat viele Wunder gewirkt. Er hat Dinge vollbracht, die man eigentlich nicht können dürfte. Er heilt und wirkt viel Gutes und mit diesen Wundern zeigt Jesus, dass er die Macht des Schöpfergottes hat und mit ihr in die Schöpfung eingreifen kann. Diesen Wundern will Jesus Menschen zeigen, dass er Gottes Abgesandter, Gottes Stellvertreter auf Erden ist. Gott selbst hat ihn gesandt und die Wunder, die er wirkt, aber auch die Worte, die er spricht, spricht er stellvertretend für Gott. Und Jesus fordert Menschen natürlich auf, ihm, seinem Wirken, seinen Worten Glauben zu schenken. Das kommt auch hier zum Beispiel in Vers 16 zum Ausdruck, wo Jesus sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus zu glauben, bedeutet Gott zu glauben. Und Gott zu glauben, bedeutet Jesus zu glauben. Die Lehre von Jesus ist die Lehre Gottes. Doch die Brüder, die verstehen Jesus einfach nicht. Sie haben einerseits sein Potenzial erkannt. Seine Wunder sprechen eine klare Sprache. Doch anstatt, dass er sich damit in Jerusalem Ansehen erwirbt, zieht er hier in der galiläischen Pampa umher. Was soll das? Jerusalem. Jerusalem ist das Zentrum der jüdischen Gesellschaft. Die Einflussreichen in Religion und Gesellschaft sind dort versammelt. Und für Juden, die irgendetwas gelten wollen, führt früher oder später kein Weg an Jerusalem vorbei. Jetzt im Moment, wir lesen es in Vers 1, steht dort das Laubhüttenfest ins Haus. Das Laubhüttenfest ist eines der wichtigsten jüdischen Feste und alles, was in Israel Beine hat, begibt sich nach Jerusalem und feiert dort. Und die Brüder denken, das könnte für Jesus die Chance sein, den nächsten Schritt Richtung Erfolg zu nehmen. Das könnte der Stepping Stone sein, der Durchbruch zum Erfolg. Und wenn wir ehrlich sind, ist das auch bitter nötig. Denn in letzter Zeit ist es nicht sonderlich gut für Jesus gelaufen. Am Ende von Kapitel 6, eine Seite vorher, wenn ihr die Bibel offen habt, da ist es nicht sehr gut gelaufen, denn die Jünger haben ihn verlassen. Viele Jünger haben ihn verlassen, weil ihnen die Lehre von Jesus nicht gefiel. Im Kapitel davor, in Kapitel 5, hat er sich bei den religiösen Anführern unbeliebt gemacht, weil er ihrer Ansicht nach eines der wichtigsten religiösen Gebote, nämlich das Sabbatgebot, gebrochen hat, als er einen Mensch geheilt hat. Sie wollen ihn töten deshalb. Für die Brüder allerdings ist klar, das Laubhüttenfest wäre die Gelegenheit für ein Comeback. Die Gelegenheit, dass Jesus verlorenes Ansehen wiedergewinnt. Und deshalb reizen sie in Vers 4 mit den Worten, schaut es euch an. Dort heißt es, niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich bekannt sein und etwas gelten. Und da merkt man sofort, die Brüder sind skeptisch, was Jesus angeht. Wenn es nach den Brüdern ging, würde er eine andere Strategie einschlagen, um Respekt und Ansehen vor der Obrigkeit zu gewinnen. Den Brüdern geht es also um sein Ansehen. In diesem Fall um sein Ansehen als Wundertäter. Sie denken sich, wenn Jesus nach Jerusalem geht, wenn er dort nur ein paar richtig große Wunder bewirkt, dann ist alles History, dann ist alles erledigt. Dann ist er an dem Punkt, an dem er die Macht ergreifen kann. Doch sie sind skeptisch, weil Jesus sein Licht anscheinend zu sehr unter den Scheffel stellt. Er sucht nicht die Legitimation durch menschliche Obrigkeit. Und wenn wir weiterlesen, dann geht es einer nächsten Gruppe genauso. Die sind auch skeptisch wegen dem, was Jesus tut. Allerdings geht es im nächsten Abschnitt nicht um Wundertaten, sondern um sein Ansehen als Lehrer. Vers 10 haben wir erfahren, dass Jesus am Ende doch nach Jerusalem geht, heimlich. Und dann in Vers 14 lesen wir, mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Menschenmenge dort begegnete ihm wie seine Brüder zuvor mit großer Skepsis. Denn auch diesmal erfüllt Jesus die Erwartung nicht, die sie in ihn setzen. Vers 15, dort fragen sie ihn, wie kennt dieser die Schrift, wenn er sie doch nicht gelernt hat? Die Juden merken an seiner Lehre, dass er in keiner rabbinischen Schule die Kunst der Schriftauslegung gelehrt hat. Denn sonst würde er durchweg rabbinische Äußerungen zitieren, um seine Lehre zu legitimieren. Sie sind skeptisch, weil er sich nicht auf die menschliche Obrigkeit beruft, sondern dass er eventuell seine eigene Lehre verbreitet und sein Ansehen leidet wieder. Sie sind skeptisch. Die Antwort von Jesus ist simpel. Vers 16, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Sprich, das Wichtige an der Lehre Jesu ist nicht, dass sie von Menschen autorisiert wird, wie die Zuhörer glauben, sondern dass sie von Gott kommt. Und Vers 17, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also sprich, die Lehre Jesu wird von denen als richtig erkannt werden, denen es wirklich und ernsthaft daran gelegen ist, Gottes Willen zu erkennen und danach zu leben. Woran kann man Jesu Lehre als richtig erkennen? Woher wissen wir, dass er recht hat? Jesus gibt uns in Vers 18 einen Hinweis. Dort heißt es, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, also wer Gottes Ehre sucht, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Sprich, das Kriterium, ob Jesu Lehre wahrhaftig ist, ist, ob er Gottes Ehre darin sucht. Und er sagt, ich suche nicht meine eigene, das könnt ihr nachprüfen, deshalb stammt sie von Gott. Jesus steht hier zweimal auf dem Prüfstand. Das erste Mal bei seinen Brüdern zu Hause in Galiläa und das zweite Mal vor dem Volk im Tempel. Was ihn von beiden Gruppen unterscheidet, ist letztlich die Unterscheidung in Vers 18. Seine Brüder zu Hause, ihnen geht es um sein Ansehen, um seine Ehre als Wundertäter. Dem Volk geht es darum, dass er sich Respekt verschafft, indem er auf die Obrigkeiten verweist. Das Volk geht davon aus, dass er also zunächst seine eigene Ehre, sein eigenes Ansehen erhalten muss, indem er sich auf die legitimierten Quellen beruft. Das ist also der Grund, warum Jesus laut seiner Brüder auf das Fest gehen soll, um Ehre zu bekommen. Und aus demselben Grund soll er auch seine Lehre bitteschön mit rabbinischen Zitaten untermauern, damit er Ehre und Ansehen bekommt von Menschen. Er könnte sich also sehr leicht und erfolgreich nach oben katapultieren, sich eine Gefolgschaft sichern und somit sein Potenzial voller ausschöpfen, wenn er sich auf menschliche Autorität berufen würde. Meinen die Brüder, meint das Volk im Tempel. Doch Jesus weiß, es gibt ein entscheidendes Problem mit ihrer Annahme. Denn bis jetzt hat sein Wirken dazu geführt, dass die Obrigkeit ihm nach dem Leben trachtet. Kapitel 5. Und seine Lehre hat dazu geführt, dass ihm die Nachfolger weggelaufen sind. Kapitel 6. Jesus hat diese Erfahrung schon gemacht und er weiß, dass ein grundlegendes Problem die Menschen davon abhält, ihm zu glauben. Und dieses Problem beschreibt er in Vers 7. In Vers 7 sagt Jesus, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jesus weiß, dass der Grund dafür, warum die großen Menschenmassen ihm nicht folgen und auch nicht folgen werden, der ist, dass sie die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, so sehr ablehnen, dass diese Ablehnung in Hass umschlägt, weil er bezeugt, dass die Werke der Welt böse sind. Das kann harsch klingen. Vers 7 kommt ein bisschen unerwartet und wir sollten uns die Zeit nehmen, dass wir ihn verstehen. Vielleicht zuerst zum Begriff der Welt. Hier geht es Jesus um die Menschheit, die sich von Gott entfernt hat. Es geht um die menschliche Grundeinstellung, die nicht nach dem guten Willen des Schöpfers fragt und sich entsprechend unmoralisch verhält. Denn wenn wir nicht nach dem Willen des Schöpfers fragen, der diese Welt geschaffen hat, nach welchem Willen leben wir dann? Es bleibt nur die unmoralische Alternative. Sprich, die Aussage, dass Jesus der Welt bezeugt, dass ihre Werke böse sind, kann man auch so ausdrücken, dass Jesus uns Menschen unser unmoralisches Verhalten aufzeigt. Jesus zeigt uns Menschen unser unmoralisches Verhalten auf. Das bedeutet nicht, dass wir ständig nur Böses im Sinn haben, aber es ist eine unangenehme Botschaft. ist eine Botschaft, die wir nicht hören wollen. Wem geben wir die Ehre? In unserem Verhalten und unserem Denken tritt ja nur zu deutlich zutage, dass auch unser Handeln nicht moralisch neutral oder gut ist. Wenn wir an die Lieblosigkeit gegenüber anderen denken, die oft unseren Umgang miteinander prägt, wenn wir an die Ungeduld und den Jähzorn denken, den vielleicht Eltern mit ihren Kindern empfinden oder auch wir miteinander, die Ungeduld, weil andere nicht das tun, was wir von ihnen möchten. Wenn wir an die großen und kleinen Unwahrheiten denken, die wir in der Woche so verbreiten, wenn wir den Habgier und den Geiz verspüren, den wir hier und da haben, das muss ich haben und das will ich nicht weggeben. Oder auch wenn wir die Untreue in Freundschaften und in der Ehe sehen, in unserem eigenen Leben, im Leben der anderen, dann merken wir schnell, wie oft unser Verhalten als Menschen dem Gegenteil jener Liebe entspricht, von der unser Zusammenleben nach Gottes Willen, nach dem Willen des Schöpfers, eigentlich bestimmt sein sollte. Und Jesus bezeugt das. Er sagt, wenn ihr so lebt, dann sind eure Werke böse. Wer sich so verhält, der lebt im Widerspruch zu Gottes gutem Willen. Gott und Böses passen nicht zusammen. Das gehört zur Kernbotschaft der Lehre Jesu. Und der Welt bezeugt Jesus damit unmissverständlich, dass ihre Werke nicht gut sind, auch nicht neutral sind. Manchmal denken wir, es ist nur Unvollkommenheit, warum wir Fehler begehen. Und klar, es kommt auch Unvollkommenheit dazu. Aber sicherlich können wir damit nicht alles erklären, was wir in unserem Leben so tun. Nun geht es in diesem Textabschnitt, den wir hier anschauen, um Ansehen und Ehre. Man kann seine eigene Ehre suchen oder die Ehre Gottes, so drückt Jesus es in Vers 18 aus. Entweder die eigene Ehre oder die Ehre Gottes. Wenn man allerdings den Einschein der eigenen Ehre wahren will, wenn man so tun will, als sei man doch letztlich gut, da muss man Jesus als Lügner ablehnen. Entweder sind wir gut und Jesus sagt die Unwahrheit, oder er ist gut und hat Recht und wir tun die bösen Werke. Man kann nicht an Jesus glauben und so tun, als sei man durch und durch gut, weil Jesus uns etwas anderes bezeugt. Entweder oder. Wer hat Recht? Was also können wir aus diesen zwei Begebenheiten in Galiläa und im Tempel lernen? Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus sich in seinem Handeln von einem Prinzip leiten lässt, nämlich nicht die eigene Ehre zu suchen, sondern Gott die Ehre zu geben. Und Jesus ist sich dabei völlig bewusst, dass das unangenehme Konsequenzen haben wird. Die einen wollen ihn umbringen, weil Gott ihm eine Botschaft in den Mund gelegt hat, die Anstoß erregt. Sie können und wollen ihm nicht recht geben. Und wenn wir ehrlich sein sind, ist seine Botschaft auch eine, die wir vielleicht lieber verdrängen würden. Man hört es nicht gerne, wenn uns gesagt wird, nein, du tust Böses. Nein, du hast unmoralisch gehandelt. Gott ist der Einzige, der gut ist. Wenn Jesus diese Verkündigung an uns weitergibt, dann gibt er damit weder sich selbst die Ehre noch uns, sondern er gibt Gott die Ehre, der vollkommen gut ist. Und Jesus nimmt Unannehmlichkeiten bis hin zu Hass und Ablehnung in Kauf, um Gottes Willen zu tun. Wenn also auch ich Gottes Ehre suchen will, dann steht am Anfang die Bereitschaft, dieses Zeugnis von Jesus über mich und die Menschheit allgemein zu akzeptieren. Jesus zu glauben bedeutet, sein Zeugnis zu akzeptieren. Es kann natürlich sein, dass uns dieser Schritt schwerfällt, aber wer ihn einmal gewagt hat, der weiß um das Befreiende. Der weiß um die Heilung, die Jesus bewirkt, wenn wir bei ihm erkennen dürfen, was in unserem Leben eigentlich nicht stimmt. Es hat etwas Befreiendes, wenn Jesus uns die Antwort auf die vielen Konflikte, die Probleme in dieser Welt schenkt. Denn Jesus deckt ja nicht nur das Unmoralische und Böse in uns auf und lässt uns dann so stehen, sondern er hat die Macht Gottes, mit der er dieses Böse auch wegnimmt, wenn wir an ihn glauben. Jesus kann den ganzen Menschen heil machen. Und das Leben wird besser, wenn wir den Schritt in diese Wahrheit, den Schritt hin zu Jesus wagen, wenn wir Gott die Ehre geben und zugeben, ja, unsere Werke sind nicht gut. Wir brauchen Gott, um uns zu ändern. Jesus hat alles getan, damit dieser Schritt möglich wird. Jesus hat alles getan, um das Böse aus unserem Leben wegzunehmen. Daran werden wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern. Und wir dürfen zuversichtlich leben, dass Jesus Stück für Stück in unserem Leben, jeden Tag, das Schlechte aus unserem Leben hinwegnimmt und es mit Gutem ersetzt, bis er den ganzen Menschen gesund gemacht hat. Wir dürfen Mut haben und Zuversicht, vor Jesus zu treten, Gott die Ehre zu geben und zuzugeben, einzugestehen, dass wir nicht gut sind. Haben wir diesen Mut? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir preisen dich dafür, dass du Gott allein die Ehre geben willst und dass du nicht davor zurückgescheut hast, uns eine unangenehme Botschaft zu überbringen. Eine Botschaft, die dir Hass eingebracht hat. Eine Botschaft, die dich ans Kreuz geführt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir bei dir nicht nur diese unangenehme Botschaft hören müssen, sondern dass du auch die Lösung für uns gebracht hast. Dass du für uns gestorben bist, um das Böse aus unserem Leben wegzunehmen. Um uns eine Zukunft mit Gott zu geben. Um uns zu verändern. Damit wir Stück für Stück so werden wie du. Wir bitten dich, wirk das in uns diese Woche. Stärke uns, gib uns Zuversicht und lass uns erkennen, wie gut es ist, Gott in unserem Leben die Ehre zu geben und wie falsch es ist, wenn wir so leben, dass wir uns selbst die Ehre geben. Dir allein sei Preis und Ehre. Amen.